Die Frauenakademie München, FAM, feiert ihr 40-jähriges Bestehen und blickt auf 4 Jahrzehnte engagierter Arbeit für eine geschlechtergerechte Gesellschaft zurück. Entstanden ist sie am 26. Juli 1984 aus einer Gruppe engagierter Wissenschaftlerinnen, die kritisch-feministische Impulse in der akademischen Welt und in der städtischen Gesellschaft setzen wollten. Wir sprachen im Vorfeld mit der Geschäftsführerin Dr. Birgit Erbe und wollten wissen, wie es zur Gründung der Frauenakademie kam und in welchen Feldern sie heute noch aktiv ist.
Bei mir im Studio ist die Dr. Birgit Erbe, Geschäftsführerin der Frauenakademie. Der Grund ist, 40 Jahre gibt es euch jetzt schon, was ja eine tolle Sache ist. Wie lange bist du dabei, Birgit?
Ja, erstmal hallo. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, bei Radio Lora. Ich bin seit 2001 bin ich zur FAM gekommen.
Jetzt gibt es diese 40 Jahre kritisch-feministischen Impulse der Frauenakademie für mehr Geschlechtergerechtigkeit. 40 Jahre, wie kam es überhaupt dazu?
Also ich habe ja schon gesagt, seit wann ich dabei bin. Das ist natürlich schon lange vor meiner Zeit gewesen, in den 80er, also Anfang der 80er Jahre. Ich habe mir das erzählen lassen von den Gründerinnen, aber auch so von dem Umfeld. Also wir stammen aus den Frauenbewegungen, die Ende der 60er Jahre begonnen haben. Und im Laufe der 70er Jahre fing ja dann auch die Institutionalisierung an. Und an den Hochschulen gab es eine starke Politisierung. Vielleicht erinnern sich manche an den berühmten Tomatenwurf, wo also irgendwie auch gefordert wurde, die Frauen müssen auch an den Hochschulen im Studium, aber auch an Stellen besser gestellt werden, die vorher irgendwie sehr benachteiligt waren. Und an der LMU München gab es ein paar junge Wissenschaftlerinnen, die damals also noch auch nicht promoviert waren, und auch Kolleginnen am DJI, die das Gefühl hatten.
Das Deutsche Jugendinstitut.
Genau, Deutsches Jugendinstitut.
Karin Jurczyk war das, gell?
Nee, Karin Jurczyk war später am DJI. Mhm. Aber auf jeden Fall gab es da einen Sonderforschungsbereich, wo einige mitgearbeitet haben. Und sie hatten so das Gefühl, sie können sich nicht so richtig entfalten mit den Themen, die sie als junge Wissenschaftlerin und als Frauen, feministisch bewegte Frauen, bewegt. Und auch haben sie gemerkt, dass sie immer wieder auch in ihrer eigenen Karriere viele Hürden begegnen. Und dann hat dieser Kreis gesagt, auch in dieser Aufbruchsstimmung, dann gründen wir doch unser eigenes und haben diesen Verein zur Förderung der Frauenakademie München gegründet. Also der Name kam erst später, weil um Akademie sich nennen zu dürfen, müssen die Leute auch ein bisschen schon fundierte Arbeit geleistet haben, was dieser Verein macht.
Und es war so eine Schule der Einmischung.
Genau,
oder?
Die Idee war Schule der Einmischung, also sich selbst zu ermächtigen, sich gegenseitig zu unterstützen und nicht nur Forschung zu betreiben, sondern auch das, worüber die Frauen geforscht haben, auch gesellschaftlich wirksam zu machen. Und die Gründerinnen erzählten dann also von, es gab natürlich wie damals überhaupt in vielen sozialen, also in der sozialen Bewegung, viele Arbeitsgruppen und Plena. Und dann gab es einen Schwerpunkt, sehr lustig fand ich den Titel, Perverse Wege. Da ging es darum, wie erreiche ich eine Professur. Das schien damals irgendwie fast undenkbar für Frauen. Also der Anteil der Professorinnen lag damals, was weiß ich, bei knapp über 5% in Deutschland. Über welche Felder wollen wir bearbeiten? Die haben Leserinnenbriefe geschrieben zu allen Themen, die sie irgendwie relevant fanden. Also auch nicht nur Gleichstellungsthemen, sondern quasi, ja, dass Frauen, die es in der Frauenbewegung haben, ja Frauen auch erstmal so wieder so öffentlich das Wort gefunden und da irgendwie auch zu äußern, wir nehmen uns den Raum und wir haben eine Meinung und die soll irgendwie auch berücksichtigt werden. Eine Besonderheit bei der Frauenakademie war auch, dass von Anfang an Männer zugelassen waren als Unterstützer. Also nicht sie konnten nicht in den Vorstand gehen oder konnten auch keine Entscheidungen treffen, aber es war damals auch schon der Ansatz, der jetzt heute eigentlich meistens die Regel ist, ohne gemeinschaftliche Anstrengungen auch aller Geschlechter kommen wir nicht zu mehr Geschlechtergerechtigkeit.
Mhm. Ja, und was haben die dann geforscht?
Also sie haben vor allen Dingen Tagungen organisiert zum Beispiel, also wo es darum geht, wie ist denn überhaupt der Stand der Frauenforschung, also damals war der Fokus noch vor allen Dingen auf Frauenforschung, in den verschiedenen Bundesländern oder auch im deutschsprachigen Raum, haben natürlich auch versucht, Gelder zu akquirieren, eine erste europaweite Tagung, die ging über das Thema Identität und Geschlecht. Und der Witz war halt, dass von der Europäischen Gemeinschaft damals Fördergelder kamen. Die hatten Vertrauen in dieses noch wenig etablierte Konstrukt Frauenakademie, während sie in Bayern lange überhaupt keine Förderung bekommen haben.
Nun ist ja relativ schnell, du hast das vorhin schon gesagt, die Frauen haben sich in der Forschung nicht berücksichtigt gefühlt mit ihren Themen, aber auch sie konnten im Prinzip keine Karrierewege planen, weil das irgendwie alles sehr männerdominant war. Und somit kam es ja auch zur Beratung relativ schnell in der Frauenakademie, oder?
Ja, also schon Ende der 80er Jahre gab es zunächst eine Berufsorientierung für Studentinnen und Absolventinnen. So, also überhaupt mal zu klären, wo will ich eigentlich hin und was sind so die ersten Schritte, was ich dann sehr schnell, also auch darüber auch Abschlussarbeiten, die FAM-Mitglieder geschrieben haben, also was heißt eigentlich, wenn ich als Mutter erwerbstätig sein will, was für Möglichkeiten habe ich da, wo sind die Hürden? Also in der Auseinandersetzung über die Wissenschaft kamen dann einfach auch Ideen, wie muss eigentlich auch zum Beispiel eine berufliche Beratung aussehen? Und da hat sich dann eben dann ein Programm, was jetzt auch schon über 30 Jahre existiert, das jetzt heißt das Mentorinnen, dass die ihr Wissen weitergeben an Frauen, die Fragen im beruflichen Bereich haben. Also sei es Orientierung, sei es Weiterentwicklung, wie bewältige ich Care-Arbeit und Erwerbsarbeit. Und
das also ganze können wir nachher im zweiten Teil, glaube ich, nochmal was, wie sich das jetzt entwickelt hat. Aber damals war es ja auch so eine Expertinnenberatung, nicht so ein Mentoring, wie wir das heute kennen.
Ja, aber ich glaube, von der Struktur war es schon ähnlich. Also die Idee, das hieß damals Expertinnenberatungsnetz, und war importiert aus Hamburg, wo das bereits dort an der Uni Hamburg es schon gegeben hat. Und die Idee
mit
wurde
Geld, oder?
Mit Finanzierung.
Mit Finanzierung.
Und eine der Ehrenamtlichen, die Dorothea Jablonski, hat gesagt, das brauchen wir auch in München und das siedeln wir bei der Frauenakademie an. Und hat dann über, ja, also verschiedene Leute haben sich da sehr angestrengt, irgendwie Gelder zu akquirieren, dass das irgendwie mit einer hauptamtlichen Person besetzt werden kann. Das war damals die Dorothea Ritter.
Das war jetzt Anfang der 90er Jahre, wo das erste Mal ein Geld floss in die Frauenakademie?
Nein, also da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil ich finde, das ist auch eine spannende Geschichte, die ich wiederum von der Friedel Schreyk, die damals Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt München war, gehört habe und die erste Gleichstellungsbeauftragte war. 1985 ist das Amt etabliert worden. Und die sagte in einem Interview mit uns, dieses Amt hat es ja vorher nicht gegeben. Insofern war sie so angewiesen auf Unterstützung und auch Forschungsergebnisse, auf denen sie ihre Arbeit, mit der sie die Arbeit begründen kann, noch weiterentwickeln kann. Und hatte deswegen auch schon Kontakt zur Uni und eben auch zu den FAM-Gründerinnen gehabt, weil sie neugierig war, was machen die. Und hat sich dann, und gleichzeitig war 1984 zum ersten Mal eine rot-grüne Koalition im Münchner Stadtrat. Und die Stadträtinnen haben auch wohl sehr viel Welle gemacht, dass es irgendwie die verkrusteten Förderstrukturen auch aufgebrochen werden in der Landeshauptstadt München. Und dann wurde im Sozialreferat ein Selbsthilfefonds aufgesetzt, der damals wohl sehr unkompliziert verwaltet wurde und wo dann quasi Gelder beantragt wurden. Davon hat die FAM profitiert. Und als das auslief, weil das ja erst quasi nur befristete Mittel waren, hat sich Friedel Schreyk damals wohl auch sehr eingesetzt, neue Wege der Förderung zu finden. Also dass sie auch selber nochmal Aufträge für Forschungsarbeiten in kleinem Rahmen für die Stadt München beauftragt hat, aber auch das RAW eingebunden hat. So.
Das wurde ja damals auch gegründet, das Referat für Arbeit und Wirtschaft. Ist ja auch noch nicht so ewig.
Das war mir gar nicht bekannt, aber ja, dass quasi da auch Fördermittel fließen. Und Friedel Streik hat auch betont, ihr war es damals sehr wichtig, dass es nicht irgendwie einen Gleichstellungstopf gibt, sondern dass in allen Referaten Gleichstellung verankert ist, was ja auch schon sehr visionär war.
Ja, also so für die Beratung habt ihr relativ früh versucht, Gelder zu bekommen. Wie der jetzige Stand ist, machen wir gleich. Aber wann ging es denn los, dass die Forschung auch gefördert wurde vom Bayerischen Freistaat?
Also Mittel fließen seit 1996 vom Bayerischen Wissenschaftsministerium für Wissenschaft und Kunst, wie es aktuell heißt. Und da war natürlich auch große Vorarbeit von Landtagsabgeordneten nötig. Da sind irgendwie wichtig die Monika Lochner-Fischer von der SPD und die Emma Kellner von den Grünen, die sich da wohl also als Haushälterinnen unglaublich ins Zeug gelegt haben. Aber ich denke auch überhaupt durch das Netzwerk, was die Gründerinnen damals hatten in der Politik, sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene, war unglaublich wichtig, um irgendwie das durchzusetzen. Also vergleichbare Förderung gibt es in anderen Bundesländern nicht. Also umso erstaunlicher, dass es in Bayern gelungen ist. Und es ist natürlich ein großer Segen, dass wir da eine kontinuierliche Förderung seitdem haben.
Auch wenn sie nicht unheimlich hoch ist, aber...
Es ist eine Basis, auf der man weitermachen kann.
Eine Person, die quasi bezahlt werden kann, damit man überhaupt Forschungsanträge erarbeiten und stellen kann, oder?
Ja, so ist es de facto.
Also die ersten 10 Jahre waren sehr, sehr ehrenamtlich getragen, kann man sagen. Ist ja bis heute immer noch der Fall, oder?
Also nach wie vor ist es sehr wichtig, dass auch ehrenamtlich aktiv sind. Aber ich finde, das macht auch das Besondere aus, weil darüber auch viel Erfahrung, viele Ideen, unterschiedlichste Perspektiven zusammenkommen. Was ja eine Einzelperson überhaupt oder auch ein kleines Team von Frauen gar nicht leisten könnte.
Ja, nun machen wir einen Schnitt und nach der Musik machen wir weiter. Wenn eine Gesellschaft keine freie Entwicklung von Frauen zulässt, dann muss die Gesellschaft verändert werden.
Elizabeth Blackwell, britische Ärztin. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Soweit Dr. Birgit Erbe, die im ersten Teil des Interviews anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Frauenakademie München mit unserer Kollegin Martina Helbing gesprochen hat, die auch die Frauenakademie gut kennt. In dem Gespräch erwähnt wurden auch noch die Gründungsfrauen der FAM. Die möchten wir jetzt einfach nochmal nennen. Das waren Lerke Gravenhorst, Maria Rehrig, Karin Jurczyk, Carmen Taschmurat, Johanna Bayer und Angelika Dietzinger. Sie alle waren ehrenamtliche Wissenschaftlerinnen oder kamen aus dem wissenschaftlichen Nachwuchs. Nachdem es im ersten Teil des Interviews um die Anfänge der Frauenakademie München gegangen ist, wollen wir nun in die heutige Zeit schauen. Die FAM nimmt die Zukunft fest in den Blick. Waren die ersten Jahre noch dadurch geprägt, dass es wenig Förderung für die Arbeit der FAM gab, ist das inzwischen anders und die FAM ist professioneller geworden. Unsere Kollegin Martina Helbing wollte im zweiten Teil von Birgit Erbe wissen, in welchen Bereichen die Frauenakademie zurzeit arbeitet.
Also wir haben einmal den Bereich Forschung und Wissenschaft, in dem wir eigene Forschungsprojekte durchführen, die weitgehend vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden und überlegen uns aber in dem Zusammenhang auch, wie die Ergebnisse in Praxis transferiert werden können. Also unsere Projekte sind sehr handlungsorientiert. Also zum Beispiel haben wir relativ viel über Gleichstellung an Hochschulen geforscht. Und zwar in Strategien, wie Gleichstellung befördert werden kann. Das ist jetzt eigentlich schon seit 15 Jahren so ein durchgängiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
Und wie erfolgreich auch diese Konzepte sind, habt ihr evaluiert, oder?
Ja, oder auch drauf geguckt, was braucht es, um erfolgreich zu sein. Und aktuell haben wir nochmal wieder führen wir gerade Interviews wieder mit Akteurinnen aus den Hochschulen, um mal zu bewerten, die Hoffnungen, die wir vor 12 Jahren hatten, als wir mal damals 13 Hochschulen intensiv beforscht haben, ob sich die eigentlich verwirklicht haben, ob die sich erfüllt haben und was so die Veränderungen seither sind. Also es sind ja auch ganz neue Themen dazu gekommen, gerade auch im Zusammenhang mit drittes Geschlecht, aber auch, es ist viel mehr Aufmerksamkeit für Rassismus an den Hochschulen und Klassismus. Also insofern hat sich da die Debatte auch weiterentwickelt und da sind wir aber auch dran. Ein anderes Thema schon, also ich meine, so durchgängig haben wir uns natürlich immer auch mit dem Thema Care beschäftigt. Also gerade im Berufsberatungsbereich ist es ja auch ein wichtiges Thema, weibliche Biografien sind stark geprägt von Care-Aufgaben, sei es, dass eigene Kinder geboren werden und zu versorgen sind oder auch Angehörige zu pflegen sind. Also dass Frauen meistens diese Verantwortung noch zusätzlich tragen.
Also Care ist die Sorgearbeit für andere und für sich selbst.
Genau. Und wir haben dann mal in dem Bayerischen Forschungsverbund for Gender Care, hieß der, ein Forschungsprojekt zusammen mit der Hochschule München gemacht. Das hieß Care aus der Haushaltsperspektive, das Beispiel Pflege alter Menschen in der Großstadt. Und da haben wir uns Pflegekonstellationen in privaten Haushalten angeguckt, um mal tiefer reinzugehen. Was passiert eigentlich? Was ist eigentlich alles Care im Zusammenhang mit der Pflege alter Menschen? Wie interagieren? Welche Netzwerke gibt es da? Wen braucht es? Und also, dass man auch mal wahrnimmt, wie viele Menschen da irgendwie involviert sind in der Betreuung und Pflege einer einzelnen Person und wie das ja alles quasi unbezahlt passiert. Natürlich spielt die ambulante Pflege auch noch eine wichtige Rolle und trotzdem wird ganz viel eben von den Familien und Freundinnen und Freunden geleistet. Und da mal genau reinzugucken und was da auch alles so mitschwingt. Also diejenigen, die das erleben, wie Eltern älter werden und bedürftiger, das ist ja irgendwie, da kommen ja auch ganz neue Emotionen hoch. Oder alte Emotionen aus der Kindheit werden wieder virulent. Also solche Sachen auch zu beleuchten und unter welchen Belastungen vor allen Dingen Frauen stehen, aber natürlich auch Männer, die sich dieser Situation aussetzen.
Ihr macht ja neben der Forschung auch Auftragsarbeiten. Und ich habe gelesen, ihr seid Expertinnen in Genderfragen. Mhm. Vielleicht streifen wir mal ganz kurz dieses Wort Gender. In dem Zusammenhang kam Gender Budgeting, wo ihr euch mit beschäftigt, und Gender Mainstream kontrollieren, zu erforschen. Kannst du ganz kurz uns das erläutern?
Unser Bezug sind Geschlechterrollen eigentlich, wenn man jetzt unseren Genderbegriff ins Deutsche übersetzen will. Also es sind sozial gelernte Rollen, die die Leute einnehmen und oder die ihnen auch abverlangt werden. Und diese Rollen sind natürlich veränderbar. Und gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft ein Stück weit strukturiert ist. Was ist eine Sphäre, die mit Weiblichkeit konnotiert wird, und was ist eine Sphäre, die mit Männlichkeit konnotiert wird? Und da ist eine Wertigkeit dahinter. Also weibliche Tätigkeiten werden oft als weniger wert, also werden weniger wertgeschätzt als männliche Tätigkeiten.
Pflegen, putzen.
Ja, wir sehen es aber auch genauso in den Berufen, was die Bezahlung anbetrifft. Oder dann, dass Männer eher Entscheidungspositionen einnehmen als Frauen. Und quasi dieses Geschlechterverhältnis, was sich in der Gesellschaft abbildet, das wollen wir gleichberechtigter gestalten. Und geben dazu Beratung, wie das funktionieren kann. Und das ist zum Teil auch erstmal sehr kleinteilig. Wir haben einen größeren Auftrag für die Landeshauptstadt München, wo wir zur gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung beraten.
Und das ist dieses berühmte Gender Budgeting,
gell? Genau. Und München nennt das eben, um es einen deutschen Begriff zu verwenden, gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung, wo im Begriff ja dann schon drin liegt, wir wollen über Haushaltsmittel steuern für mehr Gleichstellung. Und dazu muss man ja erstmal einen Blick drauf werfen, wie ist überhaupt, also wofür werden Mittel ausgegeben, wer profitiert davon, fördern sie die Gleichstellung oder sind sie eher hinderlich? Und wenn man draufkommt, es wird gar nicht, also man könnte viel mehr tun, um die Gleichstellung herzustellen, dass man dann auch Steuerungsmaßnahmen ergreift, wie das geändert wird. Und dazu braucht es unter Umständen zusätzliche Mittel, aber es soll eigentlich gar nicht heißen, dass mehr Geld ausgegeben werden muss, sondern es geht auch um eine Umverteilung von Mitteln oder der zielgenaue Einsatz.
Okay, und da gibt ihr Anregungen. Also ihr schaut da drauf, wie viel von den ausgegebenen Haushaltsmitteln für Frauen eher nutzen, Radwege zum Beispiel.
Also die Stadt München, also die Beschäftigten der Stadt München sind größtenteils ja schon recht sensibel bei diesem Thema. Und gerade in den genannten Beispielen gibt es irgendwie auch schon langjährige Erfahrungen und auch Beraterinnenkreise, die erstmal unabhängig von uns sehr gute Arbeit machen. Bei Gender Budgeting geht es dann darum, wie kriegt man das Ganze quasi verbunden mit Geld. Und da sind wir dann dabei. Aber es gibt zum Beispiel auch das Beispiel des IT-Referat, wo wir auch zu Gender Budgeting beraten. Und da war zunächst mal zu überlegen, wie kriegt man überhaupt Gleichstellungsfragen in den Prozess, wie Software entwickelt wird.
Ui, da machen wir eine Extrasendung darüber, glaube ich. Also das sind Themen, die ihr als Auftragsarbeiten, aber ist ja eigentlich eine Art von Forschung auch, ne?
Also wir müssen uns da selber in Sachen reindenken, und also gerade im kommunalen Bereich ist vieles schon auch Pionierarbeit. Also ich glaube, das lockt auch ein bisschen in München die Stadtverwaltung zu wissen, da sind wir irgendwie auch Vorreiterinnen, wenn wir uns mit manchen Themen beschäftigen. Und so eine Großstadt hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, auch der finanziellen Mittel als irgendwie kleine Kommunen. Insofern sind sie da vielleicht auch ein bisschen unterstützend für
andere Kommunen. Aber ihr seid auch in Hamburg, habe ich gelesen, und in Europa unterwegs zu den Themen. Also richtig tolle Expertinnen aus der Frauenakademie. Du vor allen Dingen.
Danke.
Was macht ihr da?
Also das Projekt in Hamburg ist ein europäisches Projekt der Generaldirektion Reform. Die machen technische Unterstützung für die Mitgliedstaaten. Und zum ersten Mal haben sie jetzt den Schwerpunkt Gender Mainstreaming und Gender Budgeting. An dem Projekt nehmen inzwischen 9 EU-Länder teil. Und von Deutschland sind es 3 Bundesländer, nämlich Hamburg, Sachsen-Anhalt und Berlin. Und die sind eigentlich alle 3 schon sehr weit und fortschrittlich, was Gleichstellungspolitik anbelangt. Und die haben aber da jetzt eine Chance gesehen, quasi das Instrumentarium zu verfeinern, zu verbessern und nochmal stärker in die Breite zu bringen. Und viele Sachen, also in der Gleichstellungspolitik kann man ja schon beobachten, so die ersten, also man muss, die ersten Erfolge sind schwer errungen, aber dann sieht man schon mal, was geleistet wurde. Und danach kommt so die Ebene, die bewältigt werden muss. Und da ist es einfach auch hilfreich, wenn man von außen den Blick drauf richtet, nochmal Ideen gibt, Beispiele aus anderen Kommunen oder Bundesländern bringt. Und die Idee, warum das ein europäisches Projekt ist, ist, dass quasi sich die beteiligten Länder auch austauschen über Erfahrungen. Das läuft so mittelgut meiner Einschätzung nach, weil einfach die Situationen sehr unterschiedlich sind. Also da ist Rumänien, Griechenland, Portugal, Frankreich dabei. Die haben politisch unterschiedliche Voraussetzungen.
Genau. Unterschiedliche Voraussetzungen. Aber klasse, wie ihr euch entwickelt habt in 40 Jahren. Expertinnen auch in Europa zum Thema Genderfragen, Gleichstellungspolitik von Männern und Frauen. Wirklich toll.
Ohne euch wird's traurig auf der 92.4. Traurig und still. Bitte unterstützt uns mit eurer Spende oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr unter www.lora924.de.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie Lora München eingeschaltet haben. Heute senden die Verdi-Frauen. Die vergangenen 20 Minuten lang hörten wir ein etwas längeres Interview mit der Geschäftsführerin der Frauenakademie München anlässlich des 40-jährigen Jubiläums. Im ersten Teil ging es um die Anfänge und um die Entwicklung der FAM und im zweiten Teil um die hervorragende Expertise, die sich die Frauenakademie in Fragen der klassischen Genderforschung erworben hat. Zugleich ist die FAM aber auch eine Bildungseinrichtung, in der Erkenntnisse aus der Forschung verbreitet und in die Praxis umgesetzt werden. Wie sich beispielsweise Erwerbsarbeit und Sorgeaufgaben gut verbinden lassen, ist eine Frage, mit der sich nicht nur mehrere Forschungsprojekte der FAM beschäftigen, sondern auch die beruflichen Beratungsprojekte PowerM und MOVE. Diese setzen sich mit typischen Hürden weiblicher Erwerbsbiografien auseinander und wollen Frauen eine berufliche Perspektive bieten. Stimmt es, dass inzwischen über 10.000 Frauen die Möglichkeit der beruflichen Beratung durch die FAM wahrgenommen haben, lautete die Einstiegsfrage in den dritten Teil des Interviews.
Also in den über 30 Jahren kann man, glaube ich, schon grob überschlagen, dass es 10.000 Frauen waren, auch einige Männer. Und seit gut 15 Jahren konnten wir den Bereich berufliche Beratung nochmal deutlich ausbauen. Also vorher ist ja schon der Name Expertinnenberatungsnetz gefallen. Das hat sich weiterentwickelt zu MOVE Mentoring, wo wir also einen Pool von rund 100 Mentorinnen haben, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihre Netzwerke anderen Frauen zur Verfügung stellen in einem Mentoring.
Die machen das ehrenamtlich?
Die machen das ehrenamtlich. Wow. Und sie machen es mit großer Freude, weil es natürlich auch... Also sie müssen natürlich Zeit investieren, aber es macht wohl auch große Freude zu sehen, wie andere Frauen sich weiterentwickeln und wie man da irgendwie Netzwerke pflegen kann. Und das andere große Projekt, was jetzt seit gut 15 Jahren bei der FAM mit angesiedelt ist, ist VRM, Wiedereinstieg, also Berufsrückkehrerinnen nach einer Familienphase. Das ist ein Verbund von 6 Projektträgern. Dazu gehören auch die Münchner Volkshochschule, Frau und Beruf, Münchner Arbeit, IBE Pro, das Referat für Arbeit und Wirtschaft ist der Förderer jetzt.
So. Und die Frauencomputerschule.
Und natürlich die Frauencomputerschule.
Ja. Und das Ganze heißt PowerM?
Rückenwind für den Wiedereinstieg. Also die Initiative, muss man ja schon dazu sagen, kam vom Europäischen Sozialfonds. Also es war eine Bundesinitiative, Frauen stärker wieder in den Arbeitsmarkt zurückzubringen und dann für Mittel des Europäischen Sozialfonds zu fördern. Und die Landeshauptstadt München gemeinsam mit den genannten Trägern hat dann also damals einen Antrag beim ESF-Bund gestellt. Und das war dann zeitweise auch eine Förderung vom ESF Bayern. Und irgendwann gab es dann halt gar keine Förderung mehr vom ESF. Und dann durch politische Mobilisierung und viel Unterstützung der Münchner Stadträtinnen haben wir also durchgesetzt, dass das RAW die Förderung komplett übernimmt.
Na gut, das war ein Modellprojekt, was dann auch irgendwann mal nach 13 Jahren verstetigt gehört, weil es ist ja ein tolles Projekt, dieses PowerM. Da können die Frauen sich an die Frauenakademie wenden, im Infopoint und unentgeltlich sich beraten lassen, was der beste Weg in diesem Projekt ist. Bei MOVE kostet es ein bisschen was, weil das richtet sich ja überwiegend auch an berufstätige Frauen.
Also einmal, weil es berufstätige Frauen sind und wir hoffen auch, dass sie die finanziellen Möglichkeiten haben. Und wir wollen jetzt auch nicht in Konkurrenz zu Coaches treten. Also es gibt ja nun genug Frauen, die vom Coaching auch ihren Erwerb unterhalten, wobei Mentoring auch davon zu unterscheiden ist. Und ja, wenn aber Frauen sagen, sie haben die Mittel gegenwärtig nicht, bitte trotzdem sich melden. Wir finden immer eine Lösung, wie trotzdem auch ein Mentoring stattfinden kann.
Und auf der Website www.frauenakademie.de findet man die Veranstaltung, Einführungsveranstaltung, Infoveranstaltung. Aber es gibt ja auch noch, ihr macht auch noch Veranstaltungen, also neben Forschung, Beratung und Auftragsarbeiten, die ihr zu Gender- und Gleichstellungsfragen macht. Habt ihr zum Beispiel, habe ich gelesen, eine Promotionsgruppe?
Ja, also Frauen, die nicht in, also man kann ja außerhalb der Universität auch promovieren. Und wenn man aber außerhalb der Hochschulstrukturen ist, macht das Ganze viel schwieriger. Also eine Promotion ist ohnehin ein Langstreckenlauf mit vielen Hürden. Und mit unter Unterstützung von der emeritierten Professorin Helga Bilden bieten wir eine Promotionsgruppe an, wo sich die Frauen gegenseitig stützen. Also das fängt irgendwie an über, wie schreibe ich mir ein Exposé, über, wie kriege ich meinen Alltag so organisiert, dass ich neben Erwerbsarbeit und Familie auch noch Zeit finde, wissenschaftlich an meiner Arbeit zu sitzen, über Durststrecken zu kommen, gegenseitig Texte zu lesen, zu feedbacken. Und in den letzten Jahren haben wir einige Erfolge zu verweisen, wie alles die Promotion super geschafft hat.
Ja, es gibt auch, da kannst du vielleicht noch mal genauer sagen, die Politik am Küchentisch, weil ihr wollt euch ja auch so ein bisschen in die Politik einmischen, nicht nur forschen und beraten, sondern die Erfahrungen, die man in dem Bereich macht, natürlich auch an die Politik vielleicht weiterreichen.
Wobei jetzt der Punkt, also wir haben einen sehr breiten Begriff von Politik, sagen wir mal so. Und das Format Politik am Küchentisch ist entstanden während der Corona-Pandemie. Man erinnert sich ja gar nicht so gerne daran, aber um nochmal so einen Hinweis zu geben, wir waren dann irgendwie zu Hause und waren ja im Grunde genommen erstmal stummgestellt. Also bis wir uns mit mobilem Arbeiten und alle technische Ausstattung zu Hause hatten, waren wir ja sehr isoliert. Und das haben wir als Motiv genommen. Wir lassen uns nicht stumm machen, sondern wir sind laut und wir machen das aus dem digitalen Raum heraus. Und haben dann ein Bild aus den 70er Jahren, Politik am Küchentisch, also wo man dann wirklich real diskutierte und überlegt hat über Demonstrationen oder sich über Sorgen ausgetauscht hat, das in den digitalen Raum zu übertragen. Und haben zum 8. März 2021 dann einen, ja, man kann sagen, ganzen Tag Livestream gemacht, wo wir Diskussionen und Interviews zu Themen, die Geschlechterfragen betreffen, diskutiert haben mit anderen Frauen oder Personen, die jetzt nicht bei uns waren, sondern die wir online dazu geschaltet haben. Und das war für uns schon irgendwie auch eine große Herausforderung mit der Technik, dass das alles reibungslos lief. Am Ende, am Abend hatten wir dann auch noch DJ-Sets, die übertragen wurden. Und wir hatten über 1500 Leute, die sich das, wir wissen natürlich nicht wie lange, aber immer wieder reingeschaltet haben.
Ja, toll.
Und wir wissen auch, dass bis nach 24 Uhr noch Leute dabei waren.
Ja, klasse. Aber ihr macht auch, was ich spannend finde, den Tag der unsichtbaren Arbeit. Was habt ihr da gemacht?
Da haben wir, also der 1. Mai ist ja der Tag der Arbeit, wo die Gewerkschaften aufrufen. Und da geht es vorrangig um die Erwerbsarbeit, also die sichtbare Arbeit. Und unser Ansatz ist, es gibt aber sehr viel mehr Tätigkeiten, die zum Wohlstand dieser Gesellschaft und zum Wohlbefinden beitragen. Und diese Arbeiten auch im Bereich der illegalisierten Arbeit, also Personen, die aus anderen Staaten hier ohne Papiere arbeiten, um Leute zu versorgen, das sichtbar zu machen und dafür Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und da haben wir unterschiedliche Aktionen gemacht von, also wir haben in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai haben wir...
Wo die Hexen rumlaufen.
Genau, das also haben wir also auch aufgegriffen. haben wir plakatiert mit Gegenständen, die den Kehrbereich symbolisieren, also sei es irgendwie mit Küchentüchern, wo wir politische Parolen draufgeschrieben haben, mit Kochlöffeln und Staubwischern und so, haben das dann auch fotografiert, haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Jahre gemacht und haben daraus aber auch Postkartenaktionen und Kalender gemacht. Und dann haben wir gesagt, das muss mal wieder was Neues her. Und dann haben wir uns tatsächlich der Kundgebung des DGB beziehungsweise des Markt der Möglichkeiten auf dem Marienplatz angeschlossen und haben eine große Fotowand erstellt mit der Bavaria. Die hat dann eine Küchenschürze bekommen und der Kopf, also das Gesicht der Bavaria war ausgeschnitten und auch der Löwe war ausgeschnitten. Und dann konnten die Leute ihre Köpfe durchstecken, also dass man Fotos macht mit den Gesichtern und hatten dann auch Parolen, die darauf hinweisen, dass irgendwie Arbeit mehr ist als nur die bezahlte Arbeit und dass wir da eine politische Veränderung verlangen.
Ja, toll. Also ihr seid auch Aktivistinnen. Ja,
unbedingt.
Ihr geht auf die Straße, ihr forscht, ihr beratet, ihr lehrt, ihr macht viele tolle Dinge. Ja, gut, ich wünsche euch als Frauenakademie natürlich die nächsten 40 Jahre, auch wenn du dann nicht mehr Geschäftsführerin bist, denke ich. Aber dass es so weitergeht, so erfolgreich, wie ihr auf dem Weg seid.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es macht viel Freude und gerade auch in so einer, mit vielen Verbündeten zusammenzuarbeiten, das gibt Energie und wir hoffen, wir können die auch an andere weitergeben.